Sano Animal. Wissen rund um dein Pferd. Herzlich willkommen bei Sano Animal. Wissen rund um dein Pferd. Mein Name ist Svenja und ich habe heute im Interview einen ganz wunderbaren Gast. In der heutigen Zeit ist es ja tatsächlich so, dass sehr, sehr viel Darstellerisches unterwegs ist, sehr viel Künstliches, sehr viel Buntes und es kann ja alles nicht glitzernd genug sein und irgendwie geht da ja ein großes Stück der Natürlichkeit verloren. Und unser heutiger Gast kann davon einiges wieder zurückbringen. Er ist Naturfilmer und Wildpferdeexperte und wir gehen heute damit ins Gespräch mit Marc Lubetzky. Hallo Marc, wie schön, dass du da bist.
Hallo Svenja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich auch. Marc, magst du dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
Ja, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich auch aus der Pferdewelt, wie man so schön sagt. Habe ganz früher mal Sattlermeister gelernt, war auch selbstständig und habe dann angefangen mit der Filmerei. Es ging so ein bisschen darüber, dass wir erst die Reiter mit den Sätteln gefilmt haben, Aufnahmen gemacht haben, um das zu checken, zu kontrollieren. Und dann ist es ausgeufert in kleine Lehrfilme und dann nachher in Pferdeverhalten. Und dann bin ich eben, sag mal, den Schritt zurückgegangen, kann man eigentlich sagen, zum Ursprung, zu den Wildpferden. Wollte da dann eigentlich nur eine Dokumentation machen, habe vorher eine Umschulung gemacht sogar für Kamera. Und fand das dann so spannend, dass ich da dran hängen geblieben bin und mache das jetzt schon einige Jahre. Ich muss gerade überlegen, seit 13 Jahren bin ich jetzt draußen bei den Wildpferden unterwegs und bin immer so ein gutes halbes Jahr bin ich draußen bei den Wildpferden.
Wow, das ist ja auch ein langer Zeitraum. Und das Besondere ist ja auch, dass du die nicht nur von außerhalb filmst, sondern dass du tatsächlich dich in die Herde einladen lässt. Also wirklich mitten in diesen Pferden dann auch lebst.
Ja, genau, war ursprünglich gar nicht so geplant. Ich habe gesagt, so wie, ich sag mal, ein typischer Tierfilmer, auf Abstand möglichst wenig stören die Tiere und dann ist alles gut. Das war im ersten Jahr schon schwierig genug, dass die nicht weggelaufen sind und dass du wirklich auch diese über die Distanz die beobachten konntest. Und dann mit der Zeit wurde das aber besser, haben mir auch ein paar Biologen oder Forscher vor Ort dann auch ein paar Tipps gegeben, wie man das besser machen kann. Und also brauchte ich das schon erstmal so ein Jahr, bis du da so richtig oder so ein bisschen drin bist in der Welt, auch weil ich in unterschiedlichen Gebieten dann ja auch immer unterwegs bin, wo es auch immer noch mal etwas anders ist. Und dann, wenn du lange draußen bist, ist es einfach so, dass die Pferde das erstmal akzeptieren, dass du dich in der Nähe aufhältst und dann irgendwann kommt so diese sehr soziale Ader bei denen durch, dass sie sagen, so, der ist zwar, ist klar, dass sie sehen, ich bin kein Pferd, sondern ich bin irgendwie was anderes, aber der verhält sich so wie wir. Und das mögen die dann einfach nicht, dass wenn sich ein Tier so verhält wie die, dass das dann außerhalb steht und dann nehmen sie dich eben einfach mit auf, was heißt einfach, nehmen sie dich mit auf in die Herde, habe ich auch beim ersten Mal gar nicht so realisiert, erst als ich das dann gesehen habe, wie die Pferde das untereinander machen. Das heißt, wenn, ich sag mal, ein Pferd aus einer anderen Herde in eine andere wechseln will, in die Nähe kommt und dann den Prozess gesehen habe, wie das vonstatten geht, wo es eben nicht so ist, wie es früher immer in den Dokumentationen gezeigt wurde, dass die, weiß ich nicht, dass die Hengste um die Stuten kämpfen, die entführen und, weiß ich nicht, dann reintreiben in ihre Herden mit irgendwelchen wilden Geschichten oder sowas. Nee, das ist, muss man sagen, falsch dargestellt in diesen Dokumentationen, sondern es ist wirklich eine Einladung in die Herde. So, und das machen die Pferde untereinander und wenn du dich als Mensch eben auch so fällst, auch mit dir als Mensch. Und dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Level, wenn du zwischen denen, ja, kann man sagen, lebst im Prinzip und dann alles mitkriegst. Und dann spürst du das nochmal ganz anders. Und das ist dann ja im Prinzip dann auch so eine tolle Erfahrung gewesen, dass ich gesagt habe, so, ja, eigentlich will ich gar nicht wieder zurück. Und dann hatte ich es auch einmal, da wollte ich dann wieder gehen. Und dann hast du nämlich dieses Typische, und das ist vielleicht noch eine Nummer cooler gewesen, dass der Althengst dann gesagt hat, nee, du darfst dich nicht wieder entfernen. und mich dann zurückgetrieben hat. Dann haben wir dieses typische Treibeverhalten. Er hat gesagt, nee, 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 komm, bleib mal hier bei uns. Du gehörst ja zu uns, du bist zu weit weg jetzt. Ne? Und das ist schon extrem cool, wenn dich da so ein Althengst wieder zurücktreibt in die Herde, damit du, so wie sich das für Pferde gehört, in der Gruppe drin bleibst. Ja. Ja,
Wahnsinn.
und so lebe ich dann da immer halt ein paar Wochen oder Monate.
Bei jeder Witterung, bei jedem Wetter quasi wirklich mittendrin und hautnah mit dabei.
Ich habe so meine Grenzen bis minus 10 Grad und Wind so bis 100 km/h, wenn es denn noch ungemütlicher wird in beide Richtungen,
Wow.
dann nicht mehr. So, ne? Aber sonst ja, so in diesen gemäßigten, wo es sich eigentlich ja auch fast immer bewegt, wo ursprünglich Wildpferde lebten oder auch heute ja noch verwilderte oder wildlebende Pferde leben, haben wir das gemäßigte Klima und das ist für uns Menschen eigentlich auch sehr angenehm. Also alles ist da für uns sehr angenehm. Es ist also nicht nur das Wetter, sondern auch die Pflanzenwelt und alles drumherum ist ja auch so unser Wohlfühlbereich.
Absolut. Ja, wie spannend. Also auch in dieser Zeit mitten in der Herde. Du hast da ja so viele Erfahrungen gemacht, auch gerade, du hast eben auch schon angeschnitten mit Rangordnung, mit Führung, mit Dominanz in der Herde und aber auch zwischen uns Menschen und den Pferden. Dadurch konntest du ja auch sehr viele Erfahrungen mitnehmen. Was glaubst du, ist denn so der größte Irrglaube, den wir bisher so hatten, was so Rangordnung und Führung und Dominanz angeht bei den Pferden.
Wenn ich die Herde beschreibe, würde ich das erste Wort wäre für mich nicht Rangordnung, sondern wäre für mich Balance. Und ich glaube, früher habe ich auch oft mal gesagt, so Ruhe und so. Nee, es ist tatsächlich eher so die Balance zwischen Ruhe und Aktivität, aber alles so also geht selten in die Extreme. So, und wenn es mal in die eine Richtung geht, das heißt, dass es vielleicht mal besonders ruhig ist eine längere Zeit, dann wird es auch mal wieder aktiver. Haben wir natürlich schon auch so durch die Einflüsse der Jahreszeiten auch, dass wir da Schwankungen haben. Aber insgesamt ist es so die Balance, dass die Herde sich da so bewegt und insgesamt ausgeglichen ist. Und das ist das, worauf die Tiere achten. Das ist für die, ja, was heißt, viel wichtiger als, ich sag mal, das ganze Thema Rangordnung ist in der Herde, spielt das keine wirkliche Rolle, sondern die leben zusammen. Und das merkst du, wenn du halt lange Zeit in so einer Herde drin bist, dass das genauso wie zu Hause in der Familie gar nicht so die Rolle spielt. Die einen Tiere kümmern sich mehr um das eine, die anderen Tiere um das andere. Und dann ist das so ein eingespieltes Team, wo du jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie sowas so, ich habe jetzt das gesagt, jetzt muss das sofort passieren. Die haben ja auch Zeit. Also es ist ja selten so. Es kommt natürlich auch mal vor, dass irgendwie mal was schnell passieren muss, aber das ist ja die absolute Ausnahme. Im Normalfall hast du ja so eine Tagesroutine und hast so diese Übergangsphasen auch von Ruhephase zur Aktivphase wieder und das geht viel langsamer. Es ist nicht so wie bei uns zu Hause morgens, der Wecker klingelt, oh, jetzt muss ich hochspringen und los, sondern es ist wirklich so ein ganz, sag mal, so wie vielleicht bei uns am Sonntag, so, wenn wir ausschlafen und dann langsam wach werden, dann weiß ich, den ersten Kaffee im Bett trinken und dann aufstehen und so langsam losgehen. So ist es normal für die Pferde. Und ich glaube, also da können wir auch ein Stück mitnehmen für unsere Pferde zu Hause. Auch wenn wir in den Stall kommen, das ist ja auch häufig morgens beim Füttern. So, dann ist im Prinzip, können wir uns vorstellen, also ich sag mal, wenn wir in den Stall kommen, finde ich es schon mal eigentlich blöd, ne? Aber das wird ja so gesagt, aber es sollte eigentlich mal nicht so sein. Sondern die Pferde sollten ja eigentlich draußen sein. Aber in vielen Fällen ist es ja so. So, die Leute kommen in den Stall, die Pferde haben da irgendwie geruht und auf einmal beginnt die Action. Licht geht vielleicht noch an, auch schon mal unnatürlich. Dann wird gefüttert, dadurch wird Stress aufgebaut. Das ist ja auch euer großes Thema, ne? Mit Fütterung sicherlich auch und Ernährung, ne? So, dass du im Prinzip schon von der ersten Minute an raus bist aus dem Ursprünglichen, aus der Natürlichkeit und direkt anfängst mit dem Menschengemachten. Und ich sag mal, und da beginnen eigentlich die Probleme. So, wenn du denn das erste bettelnde Pferd hast, was gegen die Boxentür schlägt, weil das auch sein Futter haben will, ja, das hast du halt in der Natur nicht. Und im Sommer können wir es ja auch gut beobachten, wenn viele Pferde dann ja hoffentlich zumindest dann auf einer Weide sind. Ist es ja, ich denke, es werden viele Zuhörer bestätigen, stressfreier, oder?
Ja, absolut. Also das beobachten wir ja auch immer, dass es vielen Pferden, sofern sie gesundheitlich auf die Koppel können, diese Weidezeit unglaublich gut tut. Ne, das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, die man hat, dass man sagt, diese Weite, diese Größe, dass sie meistens auch in einer schönen Gruppe zusammenstehen und viel mit dem Grasen beschäftigt sind, ne, das macht unfassbar viel aus. Auf jeden Fall. Wenn du draußen in der Herde warst oder auch mit den Pferden so lebst, da gibt es ja sicherlich auch noch so weitere Erkenntnisse, die du mitnimmst, ne? Ich denke mal, wir haben ja zu Hause dann so alle unsere Pferde oder sind Einsteller in einem Stall. Und gab es da auch gewisse Dinge, die du zum Beispiel für deine Pferde mit übertragen hast, für die Haltung, wo man so erkannt hat, ach, das ist vielleicht kein so ein guter Schlafplatz oder das könnte ich mir vorstellen, dass das besser funktioniert für zu Hause?
Jedes Mal, auch heute noch, wenn ich wiederkomme, denke ich immer so, wie konntest du das jahrzehntelang übersehen? So, und das ist schon, ist schon beschämend teilweise. So, wenn du denkst, so, du kennst dich mit Pferden, aber wenn du, weiß ich nicht, länger, wir arbeiten jetzt ja über 30 Jahre beruflich, hauptberuflich mit Pferden, dann denkst du ja, so, du hast eigentlich so ziemlich alles gesehen und kennst auch mehr oder weniger alles an Kommunikation oder an Haltungsproblemen. Und wenn du dann nach Hause kommst und denkst so, wow, deine alte Stute hat dir seit 20 oder seit 25 Jahren jeden Tag gezeigt eigentlich, was sie möchte. Und du hast das überhaupt nicht wahrgenommen, nicht im Ansatz wahrgenommen, ne? Weil so ein klassisches Beispiel, Stuten teilweise viel feiner, viel subtiler kommunizieren als Hengste. Hengste oder auch Wallache sind da viel deutlicher. Da hast du es ja auch häufig, wenn die irgendwie was wollen, dann kommen die an, schubsen dich schon mal an. So, ne? Wo die Menschen dann sagen so, ne? Der ist so aufdringlich und respektlos. Nein, die sind einfach viel direkter in ihrer Kommunikation. Und bei den Studenten ist es dann so, die bleiben vielleicht 3 Meter vor dir stehen und denken, naja, dann will er wohl nicht. Weißt du? Und gehen dann wieder weg. So, und du bemerkst das einfach gar nicht, dass sie sich so hinstellen, dass sie jetzt eigentlich Kontakt mit dir haben wollen. Und dann denkst du, okay. So, und das ist natürlich, also, und so gibt es so viele Sachen, so, wo du dann echt denkst, so meine Güte, das ist echt schade, dass die Pferde uns so viel zeigen und anbieten und wir da gar nicht drauf eingehen. So, sondern eher so in diesem Muster sind, ich komme zum Pferd hin, ich gebe ein Signal oder ein Kommando und erwarte, dass das Pferd das dann ausführt. Wenn nicht, dann muss ich das irgendwie drauf konditionieren, dass es das tut. Aber letztendlich ist es so, wenn wir jetzt hier in der Pferde, ich sag mal Pferdesprache so umgangsmäßig, aber es natürlich sind alle Kommunikationskanäle, also nicht nur akustische Signale mit Sprache, sondern natürlich auch visuelle oder auch olfaktorische, also auch über Gerüche. Zum Beispiel so, dass wir dann sagen, okay, dass wir dann merken, okay, wir können da eben viel feiner auch mit denen im Umgang kommunizieren. Ja, und bei der Haltungsfütterung natürlich genau das Gleiche.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn ich für dich muss das ja auch völlig absurd sein, wenn du unterwegs warst mit den Wildpferden, du kommst nach Hause, du kommst in den anderen Stall, du siehst da die Boxenpferde, die vielleicht noch dann die Paddockchen davor haben. Ne? Das fühlt sich sicherlich im ersten Moment erstmal ziemlich schräg an, vor allem wenn man dann so aus der Weite kommt und aus der Gruppe. Was denkst du denn, wenn wir die Pferde bei uns jetzt hier, unsere Hauspferde halten, was ist denn so eine gute Gruppengröße?
Wird das eher beziehen auf die Fläche, die wir haben? Wenn wir die Gruppengrößen in der Natur sehen, sind die recht unterschiedlich von, also es gibt sehr unterschiedlich große Herden. Das hängt mit, ich sag mal, jede Herde hat einen eigenen Charakter, so wie jedes Pferd auch einen eigenen Charakter hat. Und so gibt es wirklich auch ganz kleine Gruppen mit 2, 3 Pferden, die auch nicht größer werden. Es gibt aber auch riesengroße Herden mit 40, 50, 60 Pferden. So, und dann kommt ja aber dazu in der Natur, dass die ja trotzdem nicht alleine leben, Herde für Herde, sondern dann ja einen Verband bilden mit den ganzen Herden. Sodass wir letztendlich, sag mal, unter 100 Pferde habe ich eigentlich noch keinen Herdenverband in der Natur wirklich gesehen, sondern die wachsen eher so auf Größen 200, 250 Tiere. Wobei sich die einzelnen Herden, das hängt dann auch wieder von der Gebietsstruktur, von der Topografie ab, teilweise auch sehr weit auseinander sehen und gar keinen direkten Kontakt zueinander haben. Während wenn ich Gebiete habe, wo ich wirklich große, weite Flächen habe, die dann eher dichter zusammen sind, die Herden, und auch mehr im Herdenverband ziehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Ist genauso unterschiedlich, wie das bei uns auch in der Haltung ist. Wenn ich jetzt bei uns hier oben im Norden gucke, in der flachen nordischen Ebene, so wo alles übersichtlich ist, ist ja auch was ganz anderes, als wenn ich jetzt in den Alpen oder im Alpenvorland bin, wo ich dann Berge habe, wo das eben auch zerklüfteter ist. So, dass ich hier erstmal wieder auch schon mal keine generelle Aussage machen kann, wie eigentlich bei wenig Sachen. Sondern muss da erstmal gucken, so wo bin ich und wie viel Platz habe ich. Und dann würde ich sagen, es ist eher das Problem, dass wir zu viele Pferde auf zu wenig Fläche haben, als dass es zu wenig Pferde in einer Gruppe sind. Also im Zweifel würde ich dann lieber sagen, dann sind es eben nur 4 oder 5 Pferde, aber die haben halt mehr Platz zur Verfügung. Dann kann ich eben auch die, ich sag mal, die Ernährung oder die Nahrung viel besser zur Verfügung stellen, als wenn ich jetzt sage, ich will aber irgendwie eine Gruppe oder zwei oder drei Gruppen haben, 20, 30 Pferde, habe aber so wenig Fläche, dass die total kaputt ist, die Pferde auch gestresst sind, weil sie viel zu dicht zusammen sind und sich gar nicht aus dem Weg gehen können, wäre ich tendenziell eher dafür, zu gucken, wie groß ist die Fläche und wie viel Pferde verkraftet diese Fläche. Und da sind wir ja auch schon. Wenn wir gucken in der Natur, wie ist das Flächenverhältnis pro Pferd? Und dann zu uns ist es ja sowieso, können wir ja überhaupt nicht von artgerecht mehr sprechen. Weil auch bei unserer Haltung hier ist es auch genauso, dass ich sage, ja, wir versuchen es naturnah zu machen, so schön wie möglich. Aber so wie du sagst, wenn ich aus der Natur wiederkomme, es ist einfach krass, diese Flächendimensionen, die da fehlen. Ne? Aber letztendlich, da müssen wir uns dann eben intelligent überlegen, wie können wir diese Fläche so gut nutzen oder nutzbar machen für unsere Pferde, dass wir da, ich sag mal so, das Optimale, wir Menschen sind ja so Optimierer, das Optimale da rausholen, ne? Aber der erste Ansatz wäre erstmal weniger Pferde auf mehr Fläche.
Ja. Und ein Thema ist ja auch, ne, dass wir, wenn wir so eine Gruppe zusammenstellen, dass ja manchmal auch so bunt gewürfelt ist, ne? Also die Pferde sich ja in der Regel gar nicht so aussuchen können, mit wem stehen sie da zusammen, es sei denn, es gibt eine gewisse Auswahl in dieser Gruppe drin, ne? Aber das ist ja auch schon so ein Faktor, dass ja oft die Wildpferde meistens auch so Familienverbände sind, ne? Und bei uns ja das Pferd der Freundin, der besten Freundin und so weiter zusammensteht, ne? Und völlig losgelöst von Alter, Rasse und so weiter und so fort. Ich denke, das ist auch immer so ein wesentlicher Aspekt mit, wie gut stellen wir die Gruppe zusammen, ne? Passt das auch gut? Verstehen die sich gut?
Da ist genau den Punkt im Prinzip aufgegriffen. Das ist die schwerste Aufgabe für uns Menschen in der Pferdehaltung. Wie stelle ich eine Gruppe zusammen, dass sie passt? Das ist ja auch in der Natur ist es einzig und allein die Aufgabe der Althengste. Die sagen, okay, dieses Pferd, das ist ja dann auch diese Einladung in die Herde. Du kannst hier reinkommen oder ist ja auch häufig, dass sie sagen, nee, du nicht. Das mag dann nicht unbedingt, das kann auch einfach daran liegen, dass die Gruppe ihre Größe erreicht hat. Dass die Herde sagt, also dass der Hengst sagt, mehr Pferde nehmen wir jetzt nicht auf, geh in eine andere Herde. Oder dass das Pferd eben einfach nicht reinpasst in die Gruppe. Genauso ist es aber auch so, wenn die merken, das eine Pferd passt nicht rein in die Herde, dass dem dann auch gesagt wird, du verlässt jetzt bitte die Gruppe, musst rausgehen. Das sind schon auch harte Momente in der Natur. Wenn du das mitbekommst, da wird meinetwegen ein Fohlen geboren, du bist schon dabei und dann merkst du, wie das aufwächst. Erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, viertes Jahr. Macht alles richtig, ist total toll in der Gruppe. Und auf einmal sagt der Vater, geh bitte. Das passt nicht mehr. Da sind die natürlich erstmal verstört und brauchen Wochen bis Monate, bis die das erstmal so verkraftet haben auch. Sind dann erstmal noch in der Nähe, irgendwie so 500 Meter, Kilometer von der Herde entfernt, gucken immer wieder rüber und so, sind dann alleine, bevor sie dann irgendwie sich in einer neuen Gruppe anschließen. Entweder als Hengst in die Junggesellengruppe oder vielleicht auch eine eigene Herde gründen. Und dieser Prozess dauert unheimlich lange. So, bis sich dann auch eine neue Herde bildet und bis die dann ihren Platz dann wieder findet im Herdenverband. Da habe ich auch so das ein oder andere Mal erst gedacht, so, warum denn jetzt? Warum wird der jetzt hier rausgeschmissen? Der hat das so toll gemacht, ne? Aber nee, ja, okay, dann so mit ein bisschen Abstand wird dir dann schon klar, wo dran das gelegen hat. Oder auch, was du dann auch hast, wenn du Pferde hast, die 10 Jahre vielleicht schon zusammen in der Herde sind. So, dann hast du eine Stute, eine alte Stute, die wirklich ihr Leben lang schon in der Herde ist und auf einmal geht die raus aus der Herde und geht freiwillig in eine andere rein, wo du sagst so, wow. Was soll ich sagen? Wie bei uns Menschen, weißt du? Wir Männer machen immer alles für die Frauen und irgendwann dann sagen sie, ach, jetzt ist er alt, jetzt gehe ich woanders hin oder so, ne? So und das ist im ersten Moment ist es dann schwer zu verstehen. Und auch wenn du merkst ja dann auch die Emotionen von den Pferden. Also einmal von der Stute natürlich auch, die geht, denkst du, ah, okay, was war da, was ist da? Aber auch genauso jetzt meinetwegen von dem Hengst, der sagt so, wir waren doch jetzt irgendwie 10 Jahre Lippo und jede Nacht zusammen gestanden und alles und sowas. Und auf einmal geht die und du merkst richtig, wie die denn der hinterher trauern und sagen so, oder was heißt trauern, ist vielleicht ein bisschen über, ja, aber geht schon so in die Richtung, wie die dann einfach traurig sind, so vielleicht, und sagen so, oh, ne, komm doch wieder. Und das denn nicht verstehen. So, wenn du dann merkst, ja, okay, das lag denn vielleicht daran, dass sie aber zu einer anderen Stute eine viel engere Bindung noch hatte, als meinetwegen zu dem Herdenhengst. So, und dadurch, dass die nicht mehr da ist, hat sie dann den Halt in der Herde verloren und hat sich dann woanders dann irgendwie wieder was gesucht. So, und wenn du dann siehst, okay, 2, 3 Jahre später kommt die dann wieder zurück, weil da dann in der anderen Herde wieder auch ein Pferd gestorben ist, so wo denn die Bindung vielleicht da war. Dann denkst du, ah, okay, das musst du erstmal so verstehen. Und so gibt es so viele verschiedene Fälle, oder Faktoren, die damit zusammenhängen, wie so eine Herde strukturiert ist und zusammengesetzt ist und wie die sich auch dynamisch über die Jahre verändert. Also nicht so, dass du denkst, so, wir haben jetzt irgendwie 3 oder 4 Pferde hier hinterm Haus und oh, super, die verstehen sich toll. Im Prinzip kann das jetzt unser Leben lang so bleiben. Haben wir auch so gemacht. So, und jetzt merke ich halt auch, jetzt haben wir leider nur noch 2 Pferde und die sind auch schon sehr, 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 sehr alt. Wo ich sage, so, ja, es fehlt jetzt diese junge Dynamik eigentlich in der Gruppe. Weißt du, wenn du nur alte Pferde hast, haben wir ja auch häufig so auf Gnadenhöfen oder so, ne? Da fehlt halt dieses Jugendliche, die Aktivität dann drin. So, und das hast du eben in der Natur schon auch, dass selbst wenn die Herden größer oder älter werden, dass du ja auch immer noch Nachwuchs hast und Jungtiere, die dann so ein bisschen dieses Leben da reinbringen. Auch wieder können wir auch, wenn wir es, ich mache ganz gerne mal so Vergleiche zu Menschen, aber wenn wir das dann auch so vergleichen mit dem, weiß ich nicht, mit dem Altenheim, wo du nur die alten Leute sitzen hast, so und da fehlt irgendwie die Aktivität. So wie war das früher, als wir wirklich in den alten Bauernhäusern mehrere Generationen zusammengelebt haben, waren die viel mehr eingebunden. Das war letztendlich für alle viel besser, ne? Die Jungen konnten von den Alten lernen, von den Erfahrungen, und die Alten wurden irgendwie, ne, blieben noch aktiver, weil sie irgendwie, ne, hier nochmal und da nochmal gebraucht werden und was gemacht haben. Und so ist es eben in so einer strukturierten Pferdeherde auch, dass du die Altersstrukturen hast, die Geschlechter hast und die Charaktere hast und dann eben gucken musst, so wie groß und wie es sollte die Veränderung in der Gruppe sein. Und das als Mensch zu managen, so wie die Pferde das untereinander machen, das ist wirklich, wirklich schwierig und komplex, aber ist ja auch das Schöne daran, weil da lernen wir ja so viel über Verhalten und Kommunikation, wenn wir das beobachten, aber da brauchen wir eben wirklich sehr viel Zeit für, um uns da rein fühlen zu können auch, ne? Was wäre wo die richtige Entscheidung?
Und gerade so Stichwort gemischte Altersstruktur, wenn wir so daran denken, bei unseren Hauspferden, wie das dann so läuft, auch mit den jungen Pferden, ne? So, die sind knapp ein halbes Jahr alt, dann werden sie von der Mutter getrennt, dann kommen sie in Jungpferdeaufzuchten und so weiter. In welchem Alter sind denn zum Beispiel die jungen Hengste, wenn der Althengst jetzt sagt, so, du bist jetzt so weit, du darfst die Gruppe jetzt gerne verlassen? Von welchem Alter sprechen wir da so ungefähr?
Also so die Fälle, wo der Althengst wirklich sagt, du musst jetzt gehen, da sind die meist 3 oder älter.
Oh.
Aber die gehen schon auch vorher freiwillig auch. Wir können sagen, im ersten Jahr, also bis das nächste Fohlen kommt, da habe ich jetzt noch keinen gesehen. Das sind für mich ja noch Fohlen, bis sie Jährling werden, also bis das erste Jahr ist, ne? Habe ich noch keins gesehen, was die Herde verlässt. Das kann dann im ersten Winter, kann das schon vorkommen, dass die mal gucken, mal rausgehen und so, wo ist eine andere Herde und vielleicht auch da mit einem anderen Jungtier auch schon mal Kontakt aufnehmen, so irgendwie. Aber dass sie die ganz verlassen, eigentlich noch nicht. Das geht dann erst so mit 2 Jahren in der Regel los. Die einen natürlich ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später. So, aber also das erste Jahr sollten die schon bei ihrer Mutter bleiben. So, also dieses mit einem halben Jahr absetzen ist schon brutal. Ist brutal. Ja,
Okay.
und vor allem, wir haben auch diese Phase nach einem halben Jahr. Aber das erste halbe Jahr sind die noch sehr auf ihre Mütter fixiert, die Fohlen. Und dann geht es los, dass die anderen Tiere aus der Herde, dass sie da auch mehr in Kontakt kommen und auch zum Vater mehr Kontakt aufnehmen, von dem dann auch noch viel lernen. Das fehlt ja in unserer Aufzucht, ich will nicht sagen komplett, es gibt ja durchaus mittlerweile Züchter, die da schon sehr fortschrittlich ist eigentlich der falsche Begriff, ne? Ursprünglich sind und das dann auch machen. Oder auch, dass die, wenn die Tiere dann junge Tiere zusammentun, ist ja dann auch, dass das Beispiel gerne genommen wird von Junggesellengruppen aus der Natur. So, aber da dürfen wir nicht vergessen, die haben ja trotzdem Kontakt zu den gemischten Herden. Also so eine Junggesellengruppe in der Natur hat, ich möchte mal behaupten, jeden Tag oder fast jeden Tag zumindest Kontakt auch zu anderen erwachsenen Tieren. Die Althengste gehen da rein in die Junggesellengruppen, nehmen Kontakt auf. Das sind ja häufig dann auch ihre Nachkommen. Warum sollen sie die auf einmal vollkommen ignorieren, ne? So, und da findet natürlich auch Erziehung statt. Sie setzen Grenzen und sagen, okay, bis hierhin dürft ihr kommen und nicht weiter. Und das fehlt denen natürlich alles. Wenn ich jetzt nur Zweijährige zusammenschmeiße auf eine Koppel, ich sag mal so, wir Jungs können uns das gut vorstellen. So, als ich so 18, 19 war, war ich auch mit Gleichaltrigen unterwegs, ne, mit dem Auto nach Spanien und Party und wochenlang und so. Wenn ich mir vorstelle, so das jetzt hätten wir jetzt so 2 Jahre so ohne irgendwelche Führung so weitergemacht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entwicklung gewesen wäre. Da ist es schon gut, wenn wir da so ein bisschen einen Rahmen gesetzt bekommen. Und so ist es auch bei den Pferden. Und da hast du eben Probleme, wenn die dieses soziale Aufwachsen nicht kennengelernt haben, wird es schwerer für uns Menschen da reinzugehen, sondern da ist es viel einfacher, wenn die Pferde denen das, ich sag mal, von klein auf an beibringen, auch wenn sie älter werden. So. Also das wäre so für die Aufzucht so das, wo ich sage, vielleicht sollte man dann noch mehr darauf achten, wie jetzt auf das fünfte oder sechste Zusatzfutter. Keine Spitze an alle, die mit Futtersachen irgendwie arbeiten oder so. Aber es muss halt immer alles passen. So. Und wenn irgendeine Sache nicht reinpasst, dann kriege ich bei allen anderen auch irgendwann später ein Problem. Das kann dauern, aber irgendwann kommt's.
Genau, das ist der Punkt, ne? Und gerade im Fohlenalter fängt es ja an. Und wenn ich da einfach einen solideren Start habe, ohne dieses Anfangstrauma, ne? Nach einem halben Jahr werde ich von der Mutter weggerissen, bin völlig in der neuen Umgebung. Das ist schon ein ganz anderer Beginn und ein ganz anderer Baustein, um das Pferd überhaupt gesund zu halten im Leben dann auch, ne? Und ja, und generell, was auch noch weitere Stressfaktoren sind, sind ja unter anderem auch immer wir Menschen und auch so in unserer Kommunikation mit dem Pferd. Du hast zwei ganz wunderbare Bücher geschrieben, wie ich finde. Also einmal Im Kreis der Herde, was wir von wilden Pferden lernen können, aber eben auch im Gespräch mit wilden Pferden. Die Konics machen es uns vor. Und das also einmal. Klare Empfehlung, diese Bücher dann auch zu lesen. Aber im Grunde bietest du ja auch zum Thema Kommunikation mit den Pferden auch deine Masterclass an. Was kann man sich denn da drunter vorstellen, wenn man da jetzt interessiert ist, Richtung Verhalten und Richtung Kommunikation noch mehr zu lernen?
Das sind im Prinzip immer kleine Filme, jede Woche. Ein Film, wo wir gucken, wie machen die Wildpferde das und dann überlegen, wie können wir das transferieren zu unseren Pferden nach Hause und steigen da aber ein mit Verhalten, nicht gleich mit Kommunikation. Ich weiß, viele sagen so, oh nee, ich will gleich irgendwie lernen, wie mache ich das so, aber es ist halt, wie soll ich sagen, der Versuch, das so ein bisschen didaktisch aufzubauen, dass ich es erstmal verstehe, wie leben die, wie ist das untereinander, bevor ich wirklich reingehe, als, so wie du eben gesagt hast, Mensch, so ein bisschen Störfaktor da reinzugehen. Erstmal gucken, wie machen die Pferde das untereinander und wie kann ich denn meinen Weg da reinfinden? Gibt denn eben auch unterschiedliche Wege, wie ich in die Kommunikation reingehen kann? Also einmal dieses, was du anfangs sagtest, mit der Einladung in die Herde. Es gibt aber auch andere Wege, um mit Pferden in Kontakt zu gehen und zu kommunizieren. Es muss also nicht immer dieser Weg sein. So, und da ist es eben so dieses, was ich denke, was gut ist für uns, dass wir Schritt für Schritt lernen, Woche zu Woche, immer eine kleine Aufgabe, immer ein bisschen weiterkommen. Das ist viel nachhaltiger und festigt das dann auch viel mehr. Überfordert uns auch nicht gleich am Anfang so, dass wir sagen, oh, muss ich jetzt irgendwie alles anders machen mit meinen Pferden, wie ich das bisher gemacht habe? Nein, sondern dass wir Schritt für Schritt da in die Richtung kommen können, und dann eben auch dabei bleiben. Während so ein Buch ist natürlich auch total schön und toll, aber das ist eher so ein Impuls, dass man sagt, so wie ein Vortrag auch oder wie jetzt wie so ein. Wenn wir uns unterhalten, das war, oh ja, das ist eine tolle Idee, da interessiere ich mich mal für, da will ich mehr von. Und bei mir die Masterclass ist dann eben, wenn du es wirklich willst und auch umsetzen willst, dass du da eine Anleitung über eine lange Zeit kriegst und da immer mehr reinkommst im Prinzip in die Welt der Pferde. Und das ist immer das für mich das Endziel, muss natürlich jeder wissen, wie weit er geht. Geht dann nachher zum Schluss in den Bereich Haltung auch über, wäre es, dieses zusammen mit seinen Pferden zu leben. Also, dass wir nicht mehr sagen, ich gehe in den Stall, um mit meinem Pferd was zu machen, sondern ich lebe zusammen mit meinem Pferd. Das ist natürlich auch so ein bisschen so mein Ding, was dahinter steht, dass ich sage, so, nee, das soll irgendwie, wollen wir so eine Gemeinschaft sein. Ob wir jetzt wirklich eine Herde sind, lass mal dahingestellt sein, aber dass wir wirklich sagen, wir leben irgendwie hier zusammen und haben alle zusammen eine tolle Zeit.
Eine großartige Kernbotschaft, die raus darf in die Welt, auf jeden Fall. So, Marc, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und da ist doch wirklich einiges dabei, was wir gedanklich auch für unsere eigenen Pferde zu Hause umdrehen dürfen. Und ja, also wenn ihr in der Beziehung noch viel mehr lernen wollt, dann schaut bei Marc vorbei. Die Website findet ihr unter www.marc-lubetzky.de. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann bleibt gerne dran, denn hier erwarten euch auch noch weitere tolle Themen und unter anderem auch noch ein weiteres Gespräch mit Marc. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Svenja von Sano Animal.